Ich, Hans Kreuß, habe Falkner zum Interview getroffen. Was wir besprachen, können Sie hier nun mitverfolgen. Die Heldin des Hörstücks heißt übrigens Ines und es gibt einen Hirschen.
Was ich an Ines wirklich mag, ist, dass sie sich für die Isolation in diesem Raum entschieden hat. Dass sie diese Trennung vom Außen, vom Draußen absolut setzt. Ja? Und dass dieses Draußen für sie tatsächlich immer uninteressanter geworden ist. Genau, es gab da offenbar einen kollektiven Selbstmord von Jugendlichen, darunter auch Georg, Ines Sohn. Und seither sind die Menschen draußen, im Draußen, das wird immer wieder thematisiert, das Draußen außerhalb dieses Raumes, in dem sich Ines befindet, dass die Menschen in diesem Draußen seither stumm sind. Sie wollen über das Vorgefallene nicht mehr sprechen. Ines prangert an, konkret dann, das Stück spielt eigentlich einen Tag vor dem Jahrestag und dieser Jahrestag wird immer großartig hochgejazzt. Hohles Gedenken, wie sie das formuliert. Vor diesem Jahrestag bedrängt sie sowohl das Draußen, die Vorbereitungen für dieses Gedenken, für diese Feier, aber auch Ines Innenraum bedrängen sie immer mehr. So ganz genau wissen wir das ganze Stück über nicht, was uns Ines hier erzählt. Was ist jetzt wirklich? Ist es etwas Reales, eine Realität, die sie hier erlebt, die Tiere, die Geräusche? Oder spielt sich das alles eigentlich nur in ihrem Kopf ab, in ihrer Trauer?
Nimmst du, Falkner, solche Metaphern, könnte man sagen, wie den Hirschen her, weil du etwas historisch da herzitieren magst? Zum Beispiel, wir erinnern uns immer wieder an diesen Hirschteppich, also diesen Teppich an der Wand, den man oft irgendwie mit Nationalsozialismus verbindet. Und die Ines lässt sich dann ein mit dem Hirschen, weil irgendwie muss man ja trotzdem mit ihm leben. Ist das ein Bild, das du so bewusst einsetzt?
Also das ist eine sehr hübsche Interpretation, wenn ich das so sagen darf, aber ich hatte keine Sekunde in diese Richtung gedacht, sondern ich habe den Hirschen genommen, weil ich ihn als ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Tier empfinde. Ja, mir hat das, so wie sie ja auch schildert, 2 Meter groß, hager, hautig, Knochen. Also seit Ewigkeiten gehe ich eigentlich, wenn ich in Städten bin, in die naturhistorischen Museen und schaue mir dort die Hirsche an. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals in Dublin, da gibt es einen, das war sogar ein Weißer, der da ausgestopft da stand und seither, und ich glaube, das ist 20 Jahre, begleitet mich und bedrängt, aber bedrängt in sehr schönem Sinne dieses Bild. Und was ich so schön finde an Hirschen, das hat mir so gefallen, also die haben ja eigentlich diese Geweihe, diese riesengroßen Geweihe, und ich finde die so schön, aber eigentlich finde ich das sehr unpraktisch, ja, im Gehölz oder im, vor allem im sich näher kommen. Ich habe mir das immer so schön vorgestellt, wie kommen sich Hirsche näher, ohne dass sie sich irgendwie verhaken und nicht mehr auseinanderkommen. Also solche Bilder eher. Also eigentlich wirklich, eigentlich buchstäblich, eigentlich gar nicht als Metapher. Einfach dieses schwere, schwere Tier. Genau. Und ja, und Ines hat sich halt glücklicherweise, hat sie halt dieses Tier bekommen. Es geht ja dann darum in diesem Stück, dass ja immer wieder neue Tiere vor die Tür gelegt werden. Aber in diesem Abschnitt mit dem Hirschen, den war sie wirklich richtig verliebt. Und es hat wirklich... Es war eine schöne Zeit, ja. Und deshalb wird er ihr auch genommen, ja.
Das ist irgendwie wie ein Tango, könnte man sagen. Also, dass man auch natürlich, so wie diese Lust ein bisschen am Verbotenen, am Bösen. Der Hirsch, der röhrt, der Falke macht Gre-Gre. Der Mensch wäre eigentlich dazu geneigt, was wir jetzt gerade auch tun, zu sprechen. Warum verstummen so viele? Was löst das aus? Natürlich, wenn zum Beispiel ein Bettler, eine Bettlerin einem fragt und man hat gerade kein Kleingeld dabei, könnte man jetzt sagen, ich habe kein Kleingeld dabei. Man könnte aber auch einfach wegschauen, wie es viele tun. Warum verstummen so viele? Es wäre doch nur höflich, dass man doch auch ein bisschen miteinander kommuniziert.
Ja, es ist halt abhanden gekommen, die Höflichkeit, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit. Ist jetzt nicht überraschend, da leben wir ja wirklich ständig. Ja. Ich empfinde oft so, dass das Sprechen im Draußen, ist das ein Sprechen, das mich, also wo ich überhaupt nicht mehr in Resonanz gehe, und obwohl da viel gesprochen wird, ist das für mich trotzdem ein Verstummen. Also ich höre da gar nicht mehr hin. Also ich gehe selber eigentlich gar nicht, ich habe wenig Lust mehr mit dem, also von daher, ich habe dieses Stück vor gut einem halben Jahr fertig geschrieben oder knapp einem halben Jahr fertig geschrieben. Und damals war mir das noch gar nicht so klar. Aber jetzt, wenn ich so das Fertige höre, eigentlich merke ich, wie sehr, also wie viel eigentlich die Ines wirklich von mir da in diesem Stück drinnen hat. Ja, dieses, ich habe auch wirklich wenig Lust mehr, da mit dem Draußen in Resonanz zu gehen. Ja, vielleicht ist das auch nur eine Phase. Ja, und vielleicht soll ich mir wünschen, dass diese Phase zu Ende geht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen soll. Also, ja, diese vielen, vielen unversöhnlichen Spuren, ja.
Aber unweigerlich, zum Beispiel mit einem Hörstück, das wir jetzt gehört haben oder Sie gleich hören, liebe Hörerinnen und Hörer, trittst du ja in Kontakt mit der Außenwelt. Also das ist ja auch das in dem Sinn kein persönlicher, sondern jetzt über Medien, über Radio und auch über Internet, wie auch immer Mann oder Frau das eben gehörte oder zu hörende Hörstück konsumiert, ist es ja eine Interaktion. Auch die Verweigerung ist ja auch eine Interaktion. Man kennt es oder Frau kennt es, wenn in einem Streit jemand dann die Tür zuschlägt und sagt, mit dir rede ich nicht. Mhm. Und die Sprache verweigert. In dieser Isolation ist man ja dann gefangen. Könnte das auch so ein Reflex sein, den wir gesellschaftlich vielleicht erleben, dass weil uns die Tür so oft zugeschlagen wird, wir dann auch sagen, na gut, dann resigniere ich auch. Und was könnte man dagegen tun?
Was könnte man dagegen tun?
Oder Frau.
Ja, ja.
Oder Frau.
Ich glaube nicht, dass man immer was zu allen Zeiten dagegen tun muss oder auch dagegen tun kann. Manchmal ist der Diskurs derart vertrottelt, so wie es auch die Ines ausspricht. Von ihr kommt dieses vertrottelt, ja, auf allen Seiten und auf jeglichem Niveau, dass man schon sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal in die Isolation, weil man kann dann einfach sagen, also mir persönlich, ja, mir fehlt einfach, ich nenne es mal so, der metaphysische Himmel. Der fehlt mir über allem, ja, und der wird zunehmend, er fehlt mir beziehungsweise wird er zunehmend abgezogen. Wenn das derart verarmt, das draußen, dann sage ich mal, ja, macht's jetzt mal. Und ich find das schon, dass das eine Haltung ist. Also ich bin deshalb ja gar nicht unpolitisch geworden, sondern ich würde sagen, vielleicht ist das außen unpolitisch geworden, gebärdet sich aber ganz konträr und vermeint sich wahrscheinlich sehr politisch. Weißt du ungefähr, was ich meine? Also ich finde dieses Muster, also ich mache ja was, ich schreibe dieses Stück und dieses Stück, das kann man auf sehr verschiedene Arten wahrscheinlich lesen, auf vermeintlich offensichtliche, aber eigentlich ist das, es ist auch eine große Kritik an eigentlich an Zeitgeist-Narrativen. Ja.
Lass uns ein bisschen über die Produktionsweise bzw. über deine Regiearbeit reden. Wie bist du als Regisseurin, bist du dogmatisch, bist du fordernd, lässt du deine Akteurinnen, zum Beispiel in dem Fall die Mavi Hörbiger, lässt du ihr den Platz oder weißt du schon vorher, hast du dich mit der Person beschäftigt, wie du sie hinformst?
Also das Manuskript ist eigentlich völlig festgezurrt. Also es gibt keine Improvisation bezüglich des Textes, ja, der muss ganz genau so kommen, da wird nichts noch dazu erfunden vom Schauspieler. Es ist auch ganz genau eigentlich die Haltungen in Klammern dazu geschrieben. Schauspieler lieben das sehr, das war auch bei Mavi Hörbiger so. Sie sagt, also es ist eine Textfläche von 40 Seiten und man könnte sich da auch verlieren, aber ich schreibe wirklich die Regieanweisungen und Haltungen eigentlich schon dazu. Ja? Das heißt, und ich telefoniere auch davor mit den Schauspielern, ja, um ihnen das... Genau, es ist mir auch wichtig, also sie müssen den Text nicht auswendig kennen, aber sie müssen sich darin bewegen können, ja, sie müssen ihn verstehen. Und in dem Fall war es so, dass wir ihn dann einfach in Abschnitte geteilt haben und ich eigentlich immer wieder zu ihr hineingegangen bin, in ihren Aufnahmeraum und wir haben so die nächsten 2-3 Seiten besprochen. Ja, ich habe sie so wirklich so durchgeführt, eigentlich durch das Stück. Ja, also ich weiß schon sehr genau vorher, vor allem, wie der Text gesprochen werden sollte. Muss aber dazu sagen, und das vor allem auch in diesem Fall, also ich hatte, ich glaube, noch nie eine derart spielfreudige Schauspielerin im Studio. Innerhalb dieser meiner Vorgaben lasse ich mich dann schon auch überraschen, natürlich. Ja, also das war auch bei ihr so, die hat mich wirklich umgehauen in der Farbigkeit. Und dann, das können auch nicht alle Schauspieler, dass man wirklich, wenn ich Anweisungen gebe, das ein bisschen anders zu färben. Und das kann ich sehr gut, das zu beschreiben. Also ich bin keine Regisseurin, die sagt, ja, mach mal oder probier was anderes. Ja, das finde ich ein bisschen unerhört, den Schauspieler so herumschwimmen zu lassen, sondern ich gebe dann schon, ich kann dann schon klar formulieren, was das andere womöglich sein könnte. Und die konnte das einfach umsetzen. So, ja.
Welche,
Spaß dran an der Rolle.
Verzeihung. Ja. Welche Rolle fällt dem Martin Leitner und dem Manuel Radinger? Also jetzt haben wir von zwei Frauen in der Produktion gesprochen, jetzt reden wir von den Buben. Welche Rolle fällt Ihnen zu? Von den Herren, okay.
Die Buben. welche Rolle dienen zu? Also, das war auch sehr, sehr schön in dieser Produktion, dass sich offenbar dieses Zuspiel zwischen Mavi Hörbiger und mir, das sehr Spielfreudige, offenbar auch auf die anderen Beteiligten übertragen hat. Die hatten wirklich dann, bezogen dann auf die Geräusche, die ja sehr wichtig sind in diesem Stück, hatten die echt Lust, vieles auszuprobieren. Und ich weiß nicht, ich sagte halt dann zum Beispiel, ich möchte eine Lichterkette. Ich arbeite ja nicht mit Geräuschen, die, wenn ich jetzt mit einer Lichterkette, dann will ich ja nicht eine Lichterkette aufgenommen haben, sondern ich brauche ein Geräusch, das ich dann vergrößern kann vor allem. Meine Geräusche vergrößere ich sehr gerne und gebe ihnen einen artifiziellen Drall. Das heißt, mit einem natürlichen Geräusch als Ausgangspunkt kann ich eigentlich nicht arbeiten, weil man das nicht wirklich bearbeiten kann, ja, in die Richtung, in die ich möchte. Und ja, da waren die beiden toll. Also der Manuel hat dann, der hat dann den Hirschen auch gerührt zum Beispiel. Dann unbedingt auch zu erwähnen ist die Theresa Schwind, die Regieassistentin, die auch Tiere einfach so aus dem Nichts auch irgendwie offenbar kann. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Ja, es hat Spaß gemacht. Es war eine steile Woche mit denen, ja. Und das war auch so das Setting toll, also dass man immer eigentlich das Aufnahmestudio daneben hat und wenn man noch irgendwie ein Ding braucht, dann oder die, ja, dann geht der rüber und probiert das und ja, und sind halt auch sehr erfahren, vor allem die beiden von der Technik, der Martin und der Manuel. Ja.
In einem früheren Manifest hast du mit einem Münchner Geräuschemacher zusammengearbeitet. In dem Fall ist es dann um Strache, Drache gegangen. Also das war wenig subtil. Der Geräuschemacher, das kommt auch wieder vor. Wird das, zitierst du da so Hitchcock-artig dich selbst?
Eine Figur, der Überläufer in der Ecke rechts hinten, von dem die Ines spricht, war ja womöglich mal ein Mensch vor Monaten noch. Und der, was immer der da in der Ecke macht, der wird auch zwischendurch von ihr attackiert und zum Schluss von ihr auch getötet. Da war ich dann auf der Suche, ja, wie kann das klingen? Ein Mensch, der das Sprechen dann vielleicht auch bezugnehmend auch auf die draußen, die nicht mehr sprechen. Also was sind das für Laute? Und da habe ich mich dann an dieses Stück auch erinnert. Da gab es ja auch schon Menschen, die ihre Sprache verloren hatten. Und dann dachte ich, ja, greifen wir auf die zurück. Und sich so gern zitieren, also das ist ja generell, also meine Manifeste sind ja nicht dann aus, sondern es gibt ja auch Motive, die sich ja über 2, 3, 4 Manifeste verketten, bis ich durch bin. Zum Beispiel der Hirsch ist noch nicht ganz durch, also ich bin noch nicht ganz durch mit ihm, der kommt auch im nächsten noch in eine Rolle vor. Dann sind es natürlich auch die Protagonisten, der Ivan kommt in diesem Stück nicht vor, aber im nächsten wieder, ja. Also ich mag das sehr gern, dass ich eigentlich, und dadurch, dass das ja auch dann so chronologisch mit der Nummerierung abgebildet ist, ja, ich mag gern diese Motivverkettung. Ja.
Wir hatten in früheren Gesprächen schon darüber nachgedacht oder gesucht, wenn man jetzt Ingeborg Bachmann bis auf die Radiofamilie oder Elfriede Jelinek oder Marlene Strerowertz hernimmt, ist die weibliche Sprache im Hörspiel manchmal etwas sehr steif, aneinandergereihte, ich glaube, bordürenartig, hat Elfriede Jelinek es selbst genannt, eine Wortwahl, die sehr strikt ist. Mir kommt vor, Falkner, dass du jetzt ein bisschen diese Ebene der österreichischen Literaturgeschichte verlässt, also wie die Mavi Hörbiger es auch spielt. Es kriegt etwas von, Ja, wir sind zwar jetzt am Sonntag und zu späterer Stunde, aber das geht auch am Samstag um 10.
Ja, ich weiß nicht genau, ob ich die Frage verstehe. Also verstehen tue ich sie schon. Ich würde mal so sagen, es ist auf jeden Fall ein bisschen musikalischer geworden. Und durch die Mavi Hörbiger, ich habe auch dezidiert nach einer modernen Stimme gesucht. Also ich finde, sie hat etwas sehr Modernes in ihrer Stimme. Und sie hat dieses Spielerische aufnehmen können, beziehungsweise muss man vielleicht schon auch dazu sagen, dass es auch das erste Mal ist, dass ich auch die Schauspielerin so ausagieren habe lassen. Ja? Es war tatsächlich so, dass ich bisher den Schauspielern immer die Anweisung gab, dass sie mitbedenken sollen, dass sie eigentlich mehr als diese Rolle sprechen, dass sie eigentlich für einen womöglich gar Menschentypus sprechen. Und ich habe immer gesagt, lasst ein bisschen Distanz zwischen euch und der Rolle. Ja? Mir hat das schon länger jemand, mit dem ich da ein bisschen enger zusammenarbeite, gesagt, dass es womöglich reizvoller werde, das Artifizielle in meiner Sprache, wenn man das nicht so artifiziell spricht, sondern das eigentlich mal so richtig sich reinhaut in diese artifizielle Sprache und dass dann eigentlich, also dieser Kontrast, dass der was Spannendes hätte. Und mit diesem Stück, mit dieser Regie bin ich davon überzeugt, dass das echt genauso ist und ich glaube, ich werde das weiterhalten. Also dieses distanzierte Sprechen taugt mir nicht mehr so. Also das Reinhauen, ja, und das Reinleben und in diese Emotionalität, die so drinnen ist, ja, dass man die nicht mehr runterkühlt im Sprechen. Ja.
Wir haben ja zuerst gesprochen von keine Lust mehr, also Lust zum Beispiel als Verweigerung. Und mir kommt vor, weil ich ein bisschen von Tradition gesprochen habe und literarischer Tradition und auch die Mavi Hörbiger, die auch aus einer Dynastie kommt, es geht, das zu brechen. Also es ist eine andere Form des Schreibens, eine andere Form des Sprechens ist nötig. Wir wollen zwar vielleicht Kommunikationsverweigerungen mal, weil es vielleicht nicht mehr so viel Sinn macht, beim großen Saft mitzumischen, aber eine andere Sprache zu etablieren, ist schon in deinem Sinne.
Ja, ein Anliegen habe ich ja trotzdem nach wie vor. Ja. Und versuch's halt, und dabei geht das ganz gut, so nach meinen Regeln zu spielen. Und ich fühle mich da sehr, sehr frei und treffe auch in dieser Produktion beispielsweise auch immer auf Produktionspartner, die mir auch diese Freiheit lassen. Ja. Und Traditionen fühle ich mich einfach gar nicht verpflichtet. Ich muss dazu einfach aber auch sagen, weil ich, ich höre ja auch eigentlich gar nichts. Ja. Also ich höre eigentlich keine Hörspiele. Also ich wüsste auch gar nicht, also es ist Tradition brechen. Für mich hat es immer so funktioniert, dass ich in dem Feld, in dem ich mich arbeite, eigentlich nicht mit dem befasse, was andere machen. Ja, das war, wie ich Prosa geschrieben habe. Ich habe eigentlich keine Prosa gelesen. Ich lese sehr viel, aber es speist sich offenbar, also die Inspiration speist sich von mir einfach von woanders her. Und ich habe dann irgendwann den Punkt gefunden, wo ich mich nicht mehr verpflichtet fühlen wollte, zu wissen, was rund um mich herum auch noch so läuft, sondern es ist, könnte man beinahe sagen, ein Braten im eigenen Saft oder eigentlich, oder wie soll ich sagen, ich ziehe das aus, es ist irgendwie da und ich ziehe das auch aus mir heraus und speise das von woanders her. Und ja, von daher von Tradition brechen, also das müssen irgendwie eher andere beurteilen. Ich kann das nicht so fix beurteilen. Ich bin da recht intuitiv unterwegs und intuitiv und frei und mache das einfach, was mir taugt. Ja.
Im Stück selbst, Falkner, kommen Kinderselbstmorde, wie du erwähnt hast, vor. Das ist ja Realität. Wir kommen eventuell aus der Generation X, aber jetzt gibt es eine Lost Generation, also eine, die verloren ist, die überhaupt keine Perspektive hat. Und mir kommt auch vor, so wie in einer Autosuggestion, reden wir ihnen als Gesellschaft dieser Lost Generation auch ein, dass sie lost ist. Und sie sterben dann wirklich. Das ist auch eine Realität, die ich in Niederösterreich zum Beispiel auch erfahren habe, dass sehr viele Jugendliche Selbstmord begehen. Und Selbstmord im Radio zu thematisieren, ist immer problematisch, weil es eben auch wie eine Suggestion oder eine Manipulation wirken könnte. Ist diese Generation sind wir überhaupt, kann es sein, dass jemand perspektivenlos in dem Sinn ist? Also wenn ich mir diesen Raum, in dem wir sitzen, und auch Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, sitzen in irgendeiner Form in einem Raum, also Perspektive gibt es immer.
Ja, man kann natürlich, und das wird ja wirklich so auf Teufel komm raus suggeriert, also wenn ich nur an die Bezeichnung, die letzte Generation denke, ja, also unser Sohn ist 12 Jahre alt und ihm so eine Aussicht auf Zukunft zu kommunizieren, wäre ja völlig irre. Also ich verwahre mich dem natürlich total und es ist wirklich, wirklich unverantwortlich, also den Kindern so zu kommen, ja, mit diesen Bildern und sie dafür zu instrumentalisieren. Also ja, die letzte Generation, ja, manche nehmen das dann wörtlich und denken, brauche ich ja gar nicht mehr erwachsen werden, interessiert mich gar nicht mehr, dann mache ich doch gleich Schluss. Aber das ist natürlich völlig irre,
ja. Du sprichst, dir ist der metaphysische Himmel abhanden gekommen. Wie man es zum Beispiel vielleicht in der Meditation auch erfahren könnte, ist ja dieser innere Himmel nicht abhanden gekommen, sondern der ist ja vielleicht irgendwo in der unteren Magengegend sowieso. Den tragen wir, also der ist ja tragbar, dieser metaphysische Himmel, oder? Glaubst du?
Na klar, den tragen wir in uns, genau. Also das ist so, war immer so und muss man sich halt irgendwie wie drauf besinnen, also wirklich das draußen, also einfach, es ist immer die eigene Entscheidung, mit was gehe ich in Resonanz und wenn ich sogar zu etwas in Opposition gehe, gehe ich damit in Resonanz, ja. Und dann muss man halt schauen, was einem gut tut oder was ist nur Instrumentalisierung für Narrative, die völlig jenseits sind, ja. Also wo soll denn das hindriften als Gesellschaft? Das ist doch keine Aussicht, die man sich wünscht. Und wie gesagt, man kann das auch anders sehen, ja.